Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europawahl hat begonnen mit der Stimmabgabe in zwei EU-Mitgliedstaaten, den Niederlanden und Großbritannien. Nachdem der Brexit verschoben wurde, sind die Briten heute aufgerufen, 73 Abgeordnete für das Europaparlament zu bestimmen. Gleichzeitig gerät Premierministerin May in den eigenen Reihen immer stärker unter Druck. Mehrere Mitglieder ihrer Partei forderten sie auf, noch vor Abschluss der Europawahl am Sonntag ihren Rücktritt anzukündigen.
Es ist die Wahl, die nie stattfinden sollte. Und dementsprechend schleppend und lustlos begann der Tag heute Morgen an den Wahllokalen. Ich habe die Nase so voll von dem, was hier passiert, dass ich diesmal aus Protest eine Partei wähle, die ich sonst nicht wählen würde.
Ich habe Farage gewählt, die Brexit-Partei. Warum? Weil ich endlich raus will, den Brexit will.
Der große Gewinner dürfte damit er sein, Nigel Farage, der sich heute schon feiern ließ und mit seiner antieuropäischen Brexit-Partei laut Umfragen bis zu 30% der Stimmen gewinnen könnte. Theresa May hingegen muss sich auf eine herbe Niederlage einstellen. Ihre konservative Regierungspartei liegt in manchen Umfragen sogar unter 10%. Gestern Abend hatte eine ihrer wichtigsten Ministerinnen den Rücktritt eingereicht. Ich kann als Unterhausministerin ihren jüngsten Vorschlag, ihren Deal jetzt noch einmal abgewandelt vors Parlament zu bringen, nicht mehr unterstützen. Ein Rücktritt, der Theresa May bei den Wahlen heute sicher nicht helfen wird. Theresa Mays politisches Ende dürfte kurz bevorstehen. Ihre Partei drängt immer intensiver auf einen schnellen Rücktritt. Aber May will es wohl noch einmal hinauszögern und dabei hilft ihr ausgerechnet Donald Trump. Anfang Juni kommt er zum offiziellen Staatsbesuch und den will May noch als Premierministerin absolvieren. Viel länger aber dürfte das quälende Spektakel um ihren Rücktritt sich dann nicht mehr hinziehen.
In den Niederlanden schließen die Wahllokale in knapp einer Stunde. Mancherorts konnten die Bürger ihre Stimmen seit den frühen Morgenstunden abgeben. Wie in zahlreichen anderen europäischen Ländern sehen Umfragen auch in den Niederlanden Nationalisten im Aufwind.
Wählt hier. Damit die Niederländer für die Europawahl keine großen Wege in Kauf nehmen müssen, gibt es Wahllokale an außergewöhnlichen Orten. Wie hier für Pendler am Maastunnel. 13 Millionen Niederländer dürfen ihr Kreuz machen. 16 Parteien und Gruppierungen stehen zur Wahl. Für mich ist vor allem das Klima wichtig und das lässt sich nur durch internationale Zusammenarbeit retten.
Also ich erwarte, dass viele Menschen rechts stimmen werden, weil in die Lokalwahlen haben wir das ja auch gesehen. Und es hat sich seitdem nicht viel geändert.
In den Niederlanden haben, wie in vielen anderen europäischen Ländern, besonders die Parteien des rechten Spektrums einen aggressiven Wahlkampf geführt. Patriotisch, nationalistisch, EU-skeptisch wollen sie die etablierten Volksparteien schwächen.
Ein breiter Prozess von Individualisierung soll können.
Wir können einen breiten Prozess der Individualisierung erkennen. Es ist nicht mehr wie vor 50 Jahren, dass die Kirche allen Katholiken sagt, sie sollen die Christdemokraten wählen und die Gewerkschaften sagen, Arbeiter wählt die Sozialdemokraten. Jetzt treffen die Menschen viel mehr ihre eigenen Entscheidungen. Die Ergebnisse werden am Sonntag bekannt gegeben, aber bereits heute um 21 Uhr gibt es eine erste Prognose. Noch haben die Wahllokale geöffnet, doch schon jetzt zeichnet sich ab, das Interesse an der Europawahl ist geringer als vor 5 Jahren. Damals lag die Wahlbeteiligung bei 37%. Aktuell haben bis zum frühen Abend nur 24% der wahlberechtigten Niederländer ihre Stimme abgegeben.
Nach einer außergerichtlichen Einigung ist der Wahlomat für die Europa- und Bremen-Wahl wieder online. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat zugesichert, die Entscheidungshilfe für Wähler zu überarbeiten. Bei künftigen Abstimmungen sollen alle Parteien statt bislang nur 8 miteinander vergleichbar sein. Die Partei Volt Deutschland sah sich durch die bisherige Beschränkung benachteiligt und hatte den Wahlomat per Gericht stoppen lassen. Bundespräsident Steinmeier hat am heutigen 70. Jahrestag des Grundgesetzes zu mehr Sachlichkeit aufgerufen. Hass und Feindseligkeit dürften die öffentliche Debatte nicht vergiften, betonte Steinmeier bei einem Fest mit Bürgern im Schloss Bellevue. Zugleich appellierte er an Politik und Medien, die Sorgen und Nöte der Menschen ernst zu nehmen. Einige der Gäste waren ausgewählt worden, weil sie sich per Brief an den Bundespräsidenten gewandt hatten.
Rainer Brieke kommt weniger als Gratulant, denn als Mahner zum Geburtstag. Der Rentner aus Lichtenau bei Chemnitz hat dem Bundespräsidenten 10 sorgenvolle Seiten geschrieben, was aus seiner Sicht derzeit schiefläuft.
Wesentliches Problem, was mich bewegt, eines sind die Spaltungen in unserer Gesellschaft. Spaltungen zwischen mächtig, weniger oder ohnmächtig, arm oder reich, gebildet, ungebildet, Wohnung, keine Wohnung.
200 Bürger aus ganz Deutschland hat Steinmeier zu dem ungewöhnlichen Kaffeekränzchen geladen. Der Gartenidylle zum Trotz betont der Bundespräsident, es solle kein entspannter Nachmittag werden.
Wir feiern das Grundgesetz, indem wir es auf die Probe stellen. Also sprechen Sie an Ihrer Kaffeetafel frei von der Leber weg. Packen Sie auf den Tisch, was Ihnen auf der Seele brennt.
Austausch statt Anfeindungen. So Steinmeiers Appell für eine funktionierende Demokratie. In Bellevue funktioniert das heute.
Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass das so erkenntnisreich gewesen ist. Und ich habe mir auch vorgenommen, so eine Kaffeetafel vielleicht mal in meinem Stadtteil zu machen.
Vielleicht käme ja sogar der ein oder andere Spitzenpolitiker. Gefallen hat es ihnen wohl. Kanzlerin Merkel sagte, gerade Parteien müssten neue Möglichkeiten finden, Menschen zu erreichen.
Wie Parteien die Wähler erreichen, ist vor allem für die CDU ein sehr aktuelles Thema. Der YouTuber Rezo hatte ihre Politik heftig kritisiert und damit im Internet ein großes Echo ausgelöst. Sein Video wurde innerhalb weniger Tage mehr als 5 Millionen Mal geklickt. Nachdem die CDU zunächst empört reagierte, geht sie nun auf den YouTuber zu. Rezo hatte zwar auch andere Parteien angegriffen, sein Clip richtete sich aber vor allem gegen die Union.
Dieses Video wird kein langweiliges Politikvideo. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo.
Und das sorgt seit Tagen im Netz für Aufregung und Millionen von Klicks. Der 26-jährige Internetstar Rezo kritisiert die in seinen Augen schlechte Politik und greift die großen Parteien an. Vor allem eine und recht einseitig.
Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Politik machen.
Die CDU-Spitze reagierte erst gar nicht, sprach dann von Falschbehauptungen, wollte eigentlich mit einem eigenen Video parieren. Man habe lang, so die Parteichefin heute bei einem Wahlkampftermin, über die richtige Reaktion nachgedacht.
Wir setzen uns in diesem Wahlkampf mit jeder sachlichen Kritik auseinander. Wir haben jetzt auf unsere Seiten unsere Fakten gestellt. Jeder kann sich die anschauen, jeder kann sich die eigene Meinung dazu bilden. Jeder kann uns anrufen, ansprechen an den Wahlkampfständen, kann uns simsen, kann uns über Facebook, wo auch immer anschreiben.
Von einer digitalen Kluft zwischen den Generationen sprechen Wissenschaftler. Man müsse auf solche Diskussionen in den neuen Medien eingehen.
Das ist einerseits natürlich ein gewisses Risiko, weil dann sozusagen einseitige Informationen da vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit kriegen. Auf der anderen Seite aber auch eine Chance, weil man dann eben sieht, okay, die jungen Leute sind auch für diese Themen zu interessieren. Und da muss ich dann als Partei tatsächlich einhaken und sagen, aber das ist unsere Position und diese Auseinandersetzung muss man führen.
Das versucht die CDU, nachdem sie in den vergangenen Tagen stellenweise hilflos wirkte. Sie hat ihren Kritiker nun zum Gespräch eingeladen. Ein YouTuber, der die Parteien direkt herausfordert, ist für die meisten Politiker noch Neuland.
Mit dem YouTube-Video und der breiten politischen Debatte über die Parteien hinaus beschäftigen wir uns auch auf tagesschau.de. Die Aktionäre der Deutschen Bank haben bei der heutigen Hauptversammlung in Frankfurt am Main scharfe Kritik an der Konzernspitze geübt. Viele Anteilseigner drängten angesichts stetig sinkender Aktienkurse und etlicher Skandale auf einen Strategiewechsel. Vorstandschef Sewing kündigte harte Einschnitte an. Am Ende der Hauptversammlung erteilten die Aktionäre dennoch die Entlastung. Auch ein Antrag auf Abberufung von Aufsichtsratschef Achleitner scheiterte.
Auf sie richten sich heute alle Augen bei der Hauptversammlung. Besonders in der Kritik Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Der Vorwurf, viele Wechsel beim Führungspersonal, aber eine Strategie für Deutschlands größte Geschäftsbank sei nicht zu erkennen. Vorstandschef Christian Sewing soll seit einem Jahr in eine stabilere Zukunft führen. Trotz vergangener Skandale um risikoreiche und zwielichtige Geschäfte der Bank macht er den Aktionären jetzt Hoffnung.
Wir haben die Deutsche Bank wieder zurück in die Gewinnzone geführt. Wir haben alle unsere Ziele erreicht und die Grundlage gelegt auf dem Weg zu einer nachhaltig profitablen Bank.
Viel Vertrauen gibt es dafür zurzeit nicht auf den Finanzmärkten. In den vergangenen 12 Jahren ist der Aktienkurs der Deutschen Bank abgestürzt, von über 110 Euro auf heute gut 6 Euro. Einige Aktionärsvertreter lehnten die Entlastung des Aufsichtsrats und des Vorstands ab, andere setzen auf Stabilität.
Die Probleme der Deutschen Bank liegen ja Jahre zurück. Man hat hier viel zu lange geredet, man hat viel zu lange diskutiert und viel zu spät angefangen zu handeln. Das ging erst richtig los mit der Bestellung von Herrn Sewing letztes Jahr. Und dafür trägt natürlich auch der Aufsichtsrat und der Aufsichtsratsvorsitzende die Verantwortung.
Vor der Halle tragen Demonstranten die Bank schon zu Grabe. In der Halle nach stundenlangen Auseinandersetzungen entlasten die Aktionäre schließlich die Manager. Sewing und Achleitner allerdings nur mit schwachen 75% bzw. 72%.
In Indien hat die Regierungspartei BJP von Premierminister Modi die Parlamentswahl für sich entschieden. Modis Partei konnte nach aktuellen Auszählungen landesweit Wählerstimmen dazugewinnen. Der Wahlbehörde zufolge kommt sie auf etwa 300 von 543 Sitzen im Parlament. Kritiker werfen der hindu-nationalistischen BJP vor, das Land zu spalten und religiöse Minderheiten zu diskriminieren. In den letzten Jahren kam es häufig zu Gewalt von Hindus gegen Muslime und andere religiöse Gruppen. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat ein Grundsatzurteil zur Rückgabe von Internetbestellungen gefällt. Konkret geht es um defekte oder mangelhafte Waren, bei denen der Kunde hohen Aufwand betreiben müsste, um sie zurückzuschicken, etwa weil sie zu groß oder zu schwer sind. Die Richter entschieden, dass der Verkäufer sich in diesen Fällen um eine Abholung kümmern muss. Solange es nicht anderweitig vereinbart sei, müsse der Rückversand zumutbar und praktikabel sein.
Die Gremien des Südwestrundfunks haben Kai Gnifke zum neuen Intendanten gewählt. Gegenkandidatin war Stefanie Schneider, die SWR-Landessender-Direktorin von Baden-Württemberg. Gnifke ist derzeit als Chefredakteur von ARD Aktuell unter anderem für die Tagesschau verantwortlich. Der bisherige SWR-Intendant Butgust hatte seinen Rückzug zur Jahresmitte angekündigt.
Die Schriftstellerin und Zeichnerin Judith Kerr ist tot. Sie starb im Alter von 95 Jahren in London. In Deutschland wurde sie vor allem mit ihrem Buch Als Hitler das rosa Kaninchenstahl berühmt. Darin beschreibt Kerr die Flucht ihrer jüdischen Familie im Jahr 1933 aus Nazi-Deutschland. Der Roman konfrontierte Generationen von Schülern mit den Verbrechen der Nationalsozialisten.
Für die Jugend das Leben aufschreiben war ihre Passion und auch mit Illustrationen machte sich Judith Kerr einen Namen. Bekannt wurde die in Berlin geborene Jüdin in den 1970er Jahren durch ihren Bestseller Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Dafür erhielt sie den Deutschen Jugendbuchpreis. Durch die Erzählung über ihre Flucht wurden viele Jugendliche erstmals mit der Judenverfolgung in Nazi-Deutschland konfrontiert. In der Zeit hatten die Deutschen noch nicht recht gelernt, mit ihren Kindern über die Vergangenheit zu reden. Das fiel ihnen wirklich schwer. Erst mit knapp 50 Jahren in London begann sie zu schreiben. Autobiografisches und auch humoristisches, wie über den Tiger, der zum Tee vorbeikam, oder über den vergesslichen Kater Mock. Diese Tiergeschichten hatte sie für ihre kleine Tochter erfunden. Ich dachte, ich versuche daraus ein Bilderbuch zu machen. Ich kannte die Geschichten ja vom häufigen Erzählen sehr genau und glücklicherweise wurde es dann auch ein Erfolg. 2013 besuchte sie noch einmal ihre Geburtsstadt Berlin, die Schriftstellerin, mit der Begabung, glücklich zu sein.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 24. Mai.
Deutschland liegt zwar unter Hochdruckeinfluss, aber in der feuchten Luft können sich auch Wolken bilden, die ein paar Schauer im Gepäck haben. Heute Nacht ist es aber trocken, dazu teils wolkig, teils klar. Morgen wechseln Wolken und Sonne einander ab, vor allem in einem Streifen vom Westen bis in den Nordosten, sowie im Mittelgebirgsraum entwickeln sich mancherorts Schauer oder einzelne Gewitter, sonst weitgehend trocken. Im Ruhrgebiet heute Nacht bis 12 Grad, im Süden örtlich Bodenfrost. Morgen Werte von 17 Grad auf Sylt bis 24 Grad am Rhein. Am Samstag im Norden meist Wolken verhangen und etwas Regen, sonst teils Sonne, teils Wolken und vor allem im Süden stellenweise Schauer oder Gewitter. Ähnlich wechselhaft bleibt das Wetter auch in den folgenden Tagen.
Um 22.15 Uhr sehen Sie eine besondere Ausgabe der Tagesthemen, die heute aus Hamburg und Brüssel kommen. Ingo Zamparoni und Karin Mioska berichten über den Start der Europawahlen. Darin auch ein Interview mit EU-Kommissionspräsident Juncker. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.